Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent.
Matthias, wir sprechen heute über Nguyen Thi Thuy. Sie ist 35 und stammt aus Vietnam und sie sitzt vor dem Computer.
Ja, Nguyen Thi Thuy sitzt gespannt vor dem Computer, starrt auf ihn. Sie hat Tage und Nächte eben auf diesen einen Moment drauf hingearbeitet. Sie hat einen Vietnamesen, der inzwischen in den Vereinigten Staaten lebt, bezirzt und der hat ihr schließlich Geld überwiesen. Tausenden von Dollar hat er überwiesen. Damit ist die Falle zugeschnappt, die Nguyen Thi Thuy dem Vietnamesen in den Vereinigten Staaten gestellt hat. Sie hat ihr Ziel erreicht, aber glücklich kann sie eigentlich darüber gar nicht sein.
Nguyen Thi Thuy wird Teil einer weltweiten Betrugsmaschine. Und ein Ausstieg ist kaum möglich, sagt Südostasien-Korrespondent Matthias Müller. Ich bin Antonia Moser. Nguyen Thi Thuy wird Teil einer Betrugsmaschine. Heißt das also, sie ist eine Betrügerin?
Ja und nein, sie ist Betrügerin und sie ist auch ein Opfer dieses ganzen Betrugssystems. Angefangen hatte bei ihr eigentlich ganz, ganz alles harmlos. Sie arbeitete in einer Textilfabrik in Hanoi, in der vietnamesischen Hauptstadt, verdiente mehr schlecht als recht etwas mehr als 400 Franken im Monat und sah dann auf Facebook ein Inserat für einen IT-Job in Thailand. Da hat sie gedacht, okay, das tönt verlockend, weil auch das Salär ungefähr fast viermal so hoch war wie das Salär, das sie bisher in Vietnam verdient hatte. Es gab mehrere Bewerbungsprozesse, die liefen alle online. Sie stellte sich offenbar so gut an, dass sie den Job bekam und der Flug nach Thailand ihr gezahlt wurde. Mhm. Sie kam in Bangkok an, wurde mit dem Auto abgeholt. Sie musste aus Gründen, die sie erst später erfahren hat, ihren Pass abgeben und wurde dann in einer rund sechsstündigen Fahrt in den Grenzort Mae Sot gebracht. Das ist der Grenzort in Thailand, der Myanmar gegenüberliegt. Die Nacht in Mae Sot war für sie jedoch nur sehr, sehr kurz. Sie wurde nach wenigen Stunden Schlaf aus dem Bett gezerrt, ins Auto verfrachtet und dann fuhren sie erstmal durch diese Grenzregion herum, um sie zu täuschen, bis sie dann an den Grenzfluss, der Myanmar und Thailand trennt, gebracht wurde. Sie wurde in ein Boot verfrachtet. Und als sie dann auf myanmarischem Gebiet ankam, sah sie Soldaten mit Gewehranschlag. Und da sagte sie, da wusste ich, ich war in eine Falle geraten.
Was ist das denn für eine Falle?
Was es für eine Falle war, hat sie am Anfang auch nicht gewusst. Das sollte sie erst später dann noch lernen. Was sie dann auch erst später gelernt hatte, wo sie hingebracht worden ist, und zwar in den sogenannten KK Park. Und das ist im Grunde genommen so die Hochburg der ganzen Betrügereien mit Kryptowährungen.
Wir sind jetzt also in Myanmar, in diesem KK Park. Was ist das für ein Ort? Also steht da Betrügerbüro neben Betrügerbüro?
So in etwa zur Einordnung. In Myanmar tobt seit dem 1. Februar 2021 ein Bürgerkrieg. Damals hatte die Militärjunta gegen die demokratisch gewählte Regierung geputscht. Und seitdem versinkt dieses Land im Chaos. Und der KK Park wird von einer Miliz, den sogenannten Karen Border Guard Forces, kontrolliert, die seit Jahren mit der Militärjunta kooperiert. Und für ihre Loyalität haben sie von der Militärjunta über diese Gebiete, die sie kontrollieren, nachher freie Verfügbarkeit bekommen.
Das heißt dann, die können dort eigentlich tun und lassen, was sie wollen?
Diese Miliz ist berüchtigt dafür, für ihre illegale Aktivitäten, für Menschenhandel, im Grunde genommen für alles, was verboten ist und mit dem man Geld machen kann.
Okay.
Und locken dadurch in diesem rechtsfreien Raum Verbrechersyndikate an, meist aus China, die von dort aus dann nachher ihre Geschäfte ohne Angst vor irgendwelchen Behörden und der Justiz dann nachher vollziehen zu können. Und das wirkt alles so ein bisschen wie so eine Neubausiedlung im Grünen in Deutschland oder vielleicht auch in der Schweiz.
Okay.
Das Einzige, was wirklich auffällt, ist, dass dieses gesamte Areal von meterhohen Mauern umgeben wird und auf den Mauern selbst ist Stacheldraht angebracht. Und schätzungsweise sind allein dort ungefähr 12.000 Menschen, die für diese Verbrechersyndikate danach arbeiten.
Und dorthin kommt jetzt eben Nguyen Thi Thuy. Und ich nehme dann an, eben mit dem IT-Job, den man ihr versprochen hat, das bewahrheitet sich dann nicht so ganz.
Ja, also im weitesten Sinne hatte sie natürlich schon einen IT-Job inne, nur einen betrügerischen. Ihre Aufgabe war es, Vietnamesen, die entweder nach Europa oder nach Amerika ausgewandert waren, sowie Vietnamesen in ihrer Heimat zu kontaktieren und ihnen buchstäblich dann nachher Geld, Viehgeld aus den Rippen zu leiern. Und deswegen haben auch diese Verbrechersyndikate dann ein richtiges Skript in psychologischer Kriegsführung entwickelt.
Was ist das für ein Skript?
Das Skript ist dreistufig aufgebaut. Und zwar das erste ist, dass sie gelernt hat, wie man mit den potenziellen Opfern Kontakt aufbaut. Das heißt, man kontaktiert jemand auf Facebook und schreibt dann, kommst du am Wochenende auch zu dieser Party? Und dann bekommt man halt als Antwort, falsch verbunden, ich bin das nicht und so. Und dann empfiehlt das Skript dann nachher, dass man wirklich hartnäckig dranbleibt. Dass man dann, Entschuldigung, und dann aber trotzdem Kontakt versucht aufzubauen. Und am ersten Tag müssen Details über das potenzielle Opfer herausbekommen werden. Das heißt, neben dem Namen ist es natürlich auch, ist er verheiratet und auch, ob er ein bisschen Einkommen hat. Mhm. Und wenn das Vertrauen besteht, soll in dem nächsten Schritt dann nachher so die emotionale Ebene aufgebaut werden. Das heißt, dass man so virtuelle Gefühle entwickelt füreinander und sich dann nachher so langsam in die Stufe des Verliebtseins, des virtuellen Verliebtseins hineinbewegt.
Okay.
Da sind dann so Tipps mit dabei, dass man sagt, gib ihm gleich einen Kosenamen, nenn ihn Darling, versuch einiges aus ihm rauszukitzeln, was er einen Tag über gemacht hat, um weiter dieses Vertrauen zu stärken. Schick ihm Fotos und wenn diese emotionale Ebene erreicht ist, dann kommt dann im nächsten Schritt so dieses Gespräch über die Zukunft. Ja, Darling, wann wollen wir heiraten? Willst du Kinder? Und für diese Zukunft, und das ist der letzte, der dritte Schritt, muss natürlich Geld vorhanden sein. Da kommt diese finanzielle Ebene. Und da sagt, werden die so geschult, dass sie dann nachher dem Opfer zeigen, schau mal hier, ich habe hier in diese Kryptowährung investiert. Schau hier, was ich für eine tolle Wohnung habe, was ich mir für ein Auto leisten kann. Wäre das nicht auch was für dich, damit wir mit den Erträgen dann nachher unsere gemeinsame Beziehung aufbauen können?
Und wir haben es gehört, die Falle schnappt dann auch zu, also Männer überweisen.
Bei Nguyen Thi Thuy hat es funktioniert. Sie hat zwar einen knallharten Arbeitstag gehabt. Sie sagte mir, sie hat bis zu 17 Stunden am Tag gearbeitet. Aber so dieses virtuelle Verliebtsein war innerhalb von 4 bis 5 Tagen erreicht. Und dass es inzwischen ein hochlukratives Geschäft ist, zeigen Schätzungen, dass man sagt, dass durch diese Betrügereien im Jahr bis zu 64 Milliarden Dollar den Opfern aus den Rippen geleiert werden. Was man da dazu sagen muss, ist wahrscheinlich eine konservative Schätzung, weil viele Opfer allein schon aus Scham sich gar nicht melden bei der Polizei. Was man da auch noch mal wissen muss, ist, dass dieses Geschäftsmodell seit Covid, dann seit 2020 folgende, dann extrem schnell gewachsen ist. Man muss sich vorstellen, ein Geschäft 2020 oder 2019 null. Heute 2024 reden wir von jährlichen Umsätzen von mindestens 64 Milliarden Dollar und wahrscheinlich ist es viel mehr.
Ist wahnsinnig viel. Warum boomt dieses Geschäft seit Covid derart?
Vor Covid waren gerade diese drei Länder, Laos, Kambodscha und Myanmar, bekannt, war eine Glücksspielhochburg. Und zwar, die wurden dort in Sonderwirtschaftszonen errichtet. Man errichtete neben Casinos Hotels, Restaurants. Die Zielgruppe war der wachsende chinesische Mittelstand, weil Glücksspiel in China verboten ist, aber extrem populär ist. Doch wegen Covid blieben die Kunden aus China von heute auf morgen einfach aus. Man brauchte neue Einnahmequellen und man erinnerte sich dann nachher an ein sogenanntes Pig Butchering Scam, also ein System der Schweineschlachtung, das erstmals 2018 in China angewandt worden war.
Aber wenn du jetzt sagst Schweineschlachtung, was heißt das genau? Mit Schweinen hat das jetzt nicht so viel zu tun.
Nein, die grundlegende Idee besteht darin, das Opfer soll Geld überweisen, soll Geld überweisen auf ein fiktives Konto. Und je mehr er Geld einzahlt, desto fetter wird eben dieses Opfer. Sprich, das Schwein wird gemästet, der Investor wird gemästet, bis er fett genug ist, um es dann zu schlachten.
Mhm. Und genau das macht ja eben auch Tui.
Richtig. Sie hat offenbar den Job ganz gut gemacht, auch wenn sie mir erzählt hat, sie hätte keine Menschen betrogen. Ist wahrscheinlich eine gewisse Form von Selbstschutz nach ihren Erfahrungen. Sie ist aber nie bestraft worden in diesen Lagern. Die Realität ist aber eine andere. Und zwar ist es ein streng hierarchisches System in diesen Lagern. Und zwar ganz oben sitzt eben der oberste Verbrecher. Und da bestehen von Ebene zu Ebene Zielvorgaben und diese müssen erfüllt werden. Und jeder von diesen Ebenen gibt den Druck an den Untergebenen weiter. Und auf der untersten Ebene stand dann eben so jemand wie die Vietnamesin und ihr Team. Und sie hat selbst erlebt, was mit Menschen passiert, die Ziele nicht erreichen.
Was denn?
Es geht ganz harmlos los, dass man Schlafentzug betreibt, dass man Essensentzug betreibt, dass man Strafen stellt, sprich, dass das Gehalt dadurch gekürzt wird. Wenn man dann immer noch nicht die Zielvorgaben erreicht, geht man dann einen Schritt weiter. Man muss beispielsweise stundenlang Treppen hoch und runter rennen. Und wenn man dann immer noch nicht gefügig ist und die Ziele erreicht, dann geht's beispielsweise, dass man an Stühle gebunden wird, dass man gefoltert wird. Das kann so weit gehen, dass Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Und das Opfer musste nachher diese Krankenhausbehandlung selbst zahlen. Und im schlimmsten Fall, was es auch gegeben hat, ist, dass Menschen dann nachher ihre schwache Performance mit dem Leben bezahlen mussten, weil sie zu Tode gefoltert worden waren.
Wir sind gleich zurück.
In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
Matthias, Nguyen Thi Thuy ist da in diesem KK-Park, wo sie hart arbeiten muss, also Leute betrügen muss. Und ich nehme jetzt mal an, einfach gehen kann sie auch nicht.
Genau, gehen kann sie nicht. Da haben wir diese meterhohen Mauern mit dem Stacheldraht obendrauf. Es gibt Wachpersonal und der hält sie einfach davon ab, zu fliehen. Dann bleiben nur noch wenige Alternativen. Man kann versuchen, die Wärter zu bestechen oder man kann sich freikaufen. Da sind aber die Preise in den vergangenen Jahren ziemlich explodiert. Also man spricht da inzwischen Schätzungen, dass man sich teilweise bis zu $30,000 bezahlen muss, um dann wirklich aus dem System dann nachher freigelassen zu werden. Es gibt andere Beispiele, dass man sogar Organe entnommen bekommt, um sich dadurch dann nachher freizukaufen. Das kann aber auch tragisch enden.
Und was macht denn Tui? Also hält sie diese Arbeit, diese Zwangsarbeit ja eigentlich aus?
Sie hatte wirklich unheimlich viel Glück. Und zwar ihr Team wurde verkauft. Und zwar ihr Verbrechersyndikat war unzufrieden mit der Leistung des Teams und fand dann einen Käufer für das gesamte Team, der allerdings in Kambodscha sitzt. Das heißt, man musste das gesamte Team von KK Park von Myanmar nach Kambodscha verfrachten. Und Nguyen Thi Thuy hatte ein riesiges Glück, weil sie hatte noch ein gültiges Visum für Thailand. Und sie konnte dann auf dem Flughafen in Mesot sich an die Polizei wenden. Weil ihr Visum noch gültig war, hatte sie keine Konsequenzen zu fürchten. Und darauf wandte sie sich nachher an Nichtregierungsorganisationen, die dort im Grenzgebiet inzwischen tätig sind, um Menschen eben zu helfen, um sie aus diesen Fängen der Verbrechersyndikate zu befreien. Und sie wurde daraufhin dann von Mesot nach Bangkok gebracht und wartete dann nachher dort auf ihren Heimflug nach Vietnam.
Und wie geht es ihr denn danach?
Also ich habe sie in Bangkok, ein bisschen außerhalb von Bangkok, in einem Wohnviertel getroffen. Also sie allein überhaupt treffen zu dürfen, war schon recht schwierig. Und auch die Organisation, die ihr da geholfen hat, hat mich dann nochmal darum gebeten, da höchst diskret vorzugehen und auch irgendwie bei den Nachbarn kein Aufsehen zu erregen, weil man einfach nicht auffallen will und damit die Organisation weiterhin im Verborgenen dann arbeiten kann. Als ich sie getroffen habe, muss ich sagen, sie war halt einfach ein Häufchen Elend.
Nguyen Thi Thuy ist also ein Opfer dieser Machenschaften. Aber sie ist ja doch auch irgendwie Täterin, also ist schon irgendwie auch ambivalent.
Also wir neigen natürlich sehr gerne dazu, solche Menschen sofort in die Opferrolle mit reinzunehmen. Ich glaube, die Realität bei diesem System der Schweineschlachtung ist doch deutlich komplexer, als wir uns das vielleicht so vormachen. Und zwar zum Hintergrund, man schätzt, dass in den drei Mekong-Ländern, Laos, Kambodscha und Myanmar, ungefähr momentan 300.000 Menschen für diese Verbrechersyndikate arbeiten. Die kommen aus mehr als 60 Ländern und viele davon halt auch aus Ländern, die ihnen keine Hoffnung bieten. Und diese Hoffnungslosigkeit wurde vor allem auch während der Corona-Pandemie dann nochmals verschärft. Man hatte keinen Job, man hatte kein Einkommen. Dann kamen diese Angebote für diese Arbeit der Verbrechersyndikate, waren hochwillkommen. Das heißt jetzt also, es gab da einen Haufen Leute, die unter dem System gelitten haben, wie unsere Vietnamesen, die gottfroh war, als sie wieder draußen war. Aber es ist auch klar, wenn man dort einen guten Job macht, wenn man wirklich in der Lage ist, von anderen Leuten das Geld zu nehmen und damit auch keine Skrupel hat, dann kann man dort ein relativ gutes Leben führen, ein deutlich besseres Leben, als man es vielleicht zurück in der Heimat haben würde. Und deswegen können sich da auch viele Leute dann mit dem System dann nachher auch anfreunden. Und die große Gefahr, die dann inzwischen halt auch von vielen, auch von afrikanischen Botschaftern, mit denen ich da gesprochen habe, gesehen wird, ist, dass diese Leute eines Tages doch zurück in ihre Heimat gehen und dieses perfide System der Schweineschlachtung dann nachher anfangen, im eigenen Land zu implementieren. Und das ist so eine tickende Zeitbombe. Und sprich, das ist ein System, das weiter wächst. Und deswegen wird auch so langsam zum Beispiel die amerikanische Regierung doch aufmerksamer und widmet sich diesem Thema und diesem Betrugsverfahren.
Matthias, ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Das war unser Akzent. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.